Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Ingenieure sind neugierig, kreativ, zuverlässig und bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Sie sind in der Regel auch extrovertiert. Keine Partylöwen mit einem Bier in der Hand, sondern Menschen, die externe Reize genießen, die es ihnen ermöglichen, neue Erfahrungen zu sammeln. In Kombination mit ihrem Bedürfnis, Dinge zu verbessern, ist dies wahrscheinlich der Ursprung ihrer Fühle in neue Ideen, mit denen sie neue Schaltkreise, Ansätze für Softwareentwicklung und Produkte erfinden. Die wenigsten wären bereit, vor einer Kamera zu sitzen und ihre Erfahrungen oder Wissen zu teilen. Warum? Vielleicht, weil wir lieber eine neue Idee umsetzen möchten, statt darüber zu reden. Wir brauchen solche Menschen vor der Kamera jedoch, damit andere wissen, dass es uns gibt, was wir tun und warum wir mehr Ingenieure und Techniker in unserer Gemeinschaft brauchen. Zum Glück gibt es Leute wie YouTube-Creator Great Scott, der bei mir zu Gast ist. Hallo Great Scott und herzlich willkommen bei uns hier im Studio.
Danke für die Einladung.
So, lassen wir gleich loslegen. Du hast knapp 2 Millionen Follower auf YouTube, über 475 Videos erstellt und du erzählst über Elektronik-Themen in deinen Videos. Aber vielleicht kannst du anfangen zu erzählen ein bisschen, wie dein Laufbahn überhaupt zustande gekommen ist.
Ja, die Elektronik, das war gar nicht so, als ich in der Jugendzeit war, also Abitur, war gar nicht so mein Ding. Mein Freundeskreis, die waren alle nicht Elektrotechniker, aber die haben eine Ausbildung gemacht. Elektroniker für Elektroniker für Gebäudetechnik ist ja ein Unterschied.
Sehr wichtig.
Ja, ist ein Riesenunterschied. Aber davon abgesehen, und ich wusste halt nicht so genau, was ich machen sollte. Und meine Mutti hatte tatsächlich gesagt, warum gehst du nicht in erneuerbare Energien? Und ich dachte mir, also es war 2011 damals, erneuerbare Energien, heute wichtiger als jemals vielleicht, in Deutschland mit der Energiewende. Und ich fand die Idee aber damals schon top. Hab gesagt, okay, was kann man da machen? Hab mich informiert. Und das Problem war, man kann es studieren, ich glaube heute immer noch, aber das ist ein trockenes, reines Studium und das war nicht ganz so meins. Ich will schon ein bisschen was praktisch machen, auch heute noch. Und dann haben wir nach einem dualen Studium geguckt, also sozusagen Ausbildungsstudien zusammen. Und da sind wir zum Schluss auf Elektrotechnik einfach gekommen, weil es das Nächste war. Also jetzt mit Elektrotechnik ist natürlich auch Photovoltaik, spielt da genau rein. Windenergie ist ja auch nur Elektrotechnik, nur ein bisschen anders. Ja, und einfach angefangen und nicht bereut. Und so ist das alles dann entstanden. Und jetzt mache ich das seit 11 Jahren, glaube ich, die Videos. Und es läuft immer noch.
Super. Und wir freuen uns drüber.
Ich freue mich auch. Also ist ein Traumjob. Hat nicht nur positive Seiten, aber ja. Ich stehe früh auf und mache es gerne. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Schön. So, was war das erste Projekt, was du umsetzen wolltest, nachdem du dich mit dem Thema Elektronik vertraut gemacht hast?
Ja, das erste Projekt, das war, glaube ich, in der Ausbildung. Da habe ich halt auch, also es war ein duales Studium. Und wir waren halt in unserem Ausbildungsbetrieb. Und da hatten wir auch halt viele Freiheiten, was wir machen können. Hauptsache, ihr macht halt Elektronik. Mhm. Und ich habe mich halt wirklich ausgetobt, weil sobald das losging mit ganzen Schaltungen, es gibt ja, ich will gar nicht wissen, wie viele ICs es gibt, verschiedene. Und ich habe geguckt, was gibt's denn alles, und durchgeguckt. Und zum Schluss ein Projekt, was, glaube ich, jeder verstehen kann, ist einfach, LEDs sind toll. Mhm. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, leuchtet bunt. Und wenn man aber ganz viele zusammenschließt und die dann einzeln programmieren kann, wird es natürlich noch viel toller. Und da kam ich aufs Projekt vom LED-Cube.
Okay.
Also damals, was habe ich gesehen? Ich glaube, 8x8x8. Also Riesending. Schon das Löten. Also ich habe mal einen gebaut, der existiert leider nicht mehr, weil der wurde zu sehr Staubfänger. Okay. Und man kann ihn ja auch nicht reinigen. Wie soll man da reinkommen? Genau, das war richtig doof. Also wäre ein LED-Cube.
Vielleicht da braucht man eine neue Erfindung.
Ja, aber der Markt ist, glaube ich, ein bisschen nischig, dass es sich verkauft. Ja, aber wer einen LED-Würfel baut, macht ein Gehäuse drum, sodass da nicht Staub reinkommt. Ja, und ich habe halt geschaut, ich wollte natürlich nicht gleich das Riesending. Ich habe angefangen mit 4x4x4, ist immer noch viel. Und dann habe ich einfach geschaut, wie macht man das denn? Weil jede LED hat natürlich Anode, Kathode. Wie kann ich 4x4x4, 64 LEDs, glaube ich, ja. Wie kann man die einzeln ansteuern?
So, du hattest diese Idee, eine LED-Cube zu bauen, aber hat zu dem Zeitpunkt keiner wirklich Verständnis dafür, wie man es umsetzt, oder?
Ja, ja. Also ich wusste, wie ich meinen Widerstand berechnen muss, damit die LED leuchtet. Aber wie man zum Schluss 4x4x4, also 64 LEDs, jede einzeln ansteuert und das so schnell, dass es auch Animationen oder sowas abspielt, keine Ahnung, absolut nicht. Und ich glaube, da, also Leute, die nicht mit Elektronik zu tun haben, die schauen sich das an und sind wahrscheinlich genauso ratlos. Ja, und dann habe ich einfach geschaut online, was gibt's? Also es gab einige schriftliche Tutorials. Ich glaube, da mit so einem schriftlichen habe ich auch meinen ersten gebaut, meinen ersten Cube, hat auch funktioniert. Noch damals, nicht mal mit Arduino, damals noch wirklich mit so einem alten Atmega-Mikrocontroller. Okay. Und dann auch nicht, ach, wie hieß diese das Programmierinterface? Ja, AVR.
Ah, diese AVR-Debugger.
Ja, ja, genau.
Und so weiter.
Ja, das, ja, genau. Da muss ich auch erstmal rein, habe ich seitdem nie wieder verwendet, aber hat funktioniert. Ja, und dann ein bisschen YouTube geschaut, aber da hat mir tatsächlich, da gab es gar nicht so viel Tolles in dem Bereich, was er jetzt so weiterbringt.
Und was hast du tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt auf YouTube gefunden? Gab es so Anleitungsvideos, Electronic und
teils,
wie
teils
hast du die empfanden?
Ja, ja, also es gab direkt LED-Cube-Anleitung gab es, glaube ich, nicht. Es gab halt so aus einzelnen Fachbereichen, wie benutze ich den Mikrocontroller, wie kann ich den Pin ansteuern. Also man könnte sich's, glaube ich, zusammen sammeln, aber damals war auch, was heißt Problem, ich bin halt ein Fan von, ich will die Info kurz und knackig, ich will sie haben und dann will ich mein eigenes machen. Und heute, also auch damals, die Leute reden gerne viel, auch um heißen Brei herum. Und dann sitzt du da halbe Stunde und denkst dir, das hättest du mir auch in zwei Minuten sagen können. Ja. Und dann, ja, aber es gab große YouTube-Gesteine schon damals, die es auch heute noch gibt, aus Australien, EV-Blog, Dave Jones. Dann gab es die Ben Heck Show, die gibt es leider nicht mehr, mit Element 14. Mit denen hatte ich auch schon mal was gemacht, also ganz interessant.
Ja.
Damals noch King of Random, der war jetzt nicht direkt Elektronik, aber da muss ich sagen, der, dem wie er seine Videos gemacht hat, hat mich sehr inspiriert, weil die halt waren halt wirklich kurz, knackig, interessant auf den Punkt und wirklich für den Allgemeinzuschauer zugänglich. Ja, und das waren so. Bestimmt gab es noch viele andere. Afrotech-Mods, den gibt es leider auch nicht mehr, der hat auch aufgehört. Der war auch richtig super.
Und weißt du, warum diese Leute aufgehört haben mit den Videos?
Also bei Afrotech-Mod, mit dem habe ich leider, also wir haben mal E-Mails hin und her geschrieben, aber da kam nie ein großes persönliches Gespräch. Aber er hat es mal durchgegeben in einem anderen Video einfach, dass es finanziell nicht hinhaut.
Ja.
Also er hat gesagt, Leute, ich bin Ingenieur. Ich verdiene auch was in meiner Industrie und wenn ich das jetzt hier nicht, also es ist nicht mal böse gemeint, das, ja. So ist es einfach.
Ja, genau.
Ich verdiene ja zu wenig und wenn das sich nicht ändern kann, dann muss ich leider aufhören.
Ja.
Und ja, so ist es gekommen. Also er hat probiert noch Spenden zu bekommen über Patreon. Da habe ich tatsächlich es auch mit einer der einzigen, die ich jemals, habe ich heute noch laufen. Hat er noch nicht aufgelöst, sein Patreon. Vielleicht macht er ja noch ein Video.
Schauen wir mal.
Ja, aber es war zu wenig.
Ja.
Ja, und dann Sponsoren hat er auch nicht groß eingebaut, was vielleicht es hätte retten können. Und so ist er gegangen. Und ja. Ben Heck Show war halt von Element 14 produziert und die haben das ja ewig gemacht. Und ich glaube einfach, irgendwann war gut.
Ja.
Also irgendwann hat man auch, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo sie sagen, hey, das war eine schöne Zeit. Luft ist ein bisschen raus.
Ja.
Wir machen unser Ding. Ben Heck macht auch noch privat ein paar Videos. Kann man sich angucken.
Und wieso bist du dann auf die Idee gekommen, einen eigenen YouTube-Kanal zu gründen?
Ja, ja, glaube ich, dieses, dass es halt nichts Kurzes, Knappes, Bündiges gibt, was auch für die Allgemeinheit interessant ist, das hat mich so ein bisschen gereizt, so ey, warum macht das niemand? Und dann habe ich es probiert und dann habe ich gemerkt, das ist ja richtig schwierig, darum macht das niemand. Aber ja, ich hatte einfach Spaß dran am Anfang, also sich da erstmal reinzufuchsen von wegen, was für eine Kamera. Es gehört ja noch viel mehr dazu, als nur das Wissen zu vermitteln, sondern auch alles Technische drumherum, Skripte zu entwickeln. Am Anfang war ich auch gar nicht so vor der Kamera. Ich war bestimmt die ersten 5, 6 Jahre war ich gesichtslos. Mhm. Habe ich halt nur meine Hände gezeigt und dann, wie ich es baue.
Und warum hast du dich dafür entschieden, so
dich selber
zu verstecken? Ja.
Oh, so gute Fragen. Ja, das ist lange her. Ich glaube einfach, damals war so ein bisschen die Elektrotechnikindustrie, will ich jetzt nicht als spießig bezeichnen,
ja,
aber ist doch eine sehr konservative Industrie. Heute, es hat sich ein bisschen gewandelt, muss ich sagen. Also wirklich, Unternehmen haben auch Lust, ein bisschen rauszukommen, ein bisschen was zu probieren, nicht nur auf diese klare Linie zu achten, sondern auch ein bisschen kreativ zu sein. Aber damals dachte ich mir, wenn ich jetzt hier mein Gesicht zeige an Anfang meiner Karriere und dann verbinden und dann läuft das nicht,
ja,
und dann weiß wie ich, vielleicht werde ich auf einmal, vielleicht passiert irgendwas, was die Leute nicht so positiv aufnehmen, es geht ins Negative und dann sieht das vielleicht ein zukünftiger Chef. Dachte ich mir, ich zeige mein Gesicht erstmal nicht, ich sage meinen Namen nicht. Meinen Namen wissen die meisten heute auch immer noch nicht, darum Scott reicht hier. Und ich bin damit echt gut gefahren, muss ich sagen.
Ja.
Irgendwann dachte ich mir dann doch, weil einfach auch, um weiterzukommen und auch mal eine persönliche Note hinzuzufügen, weil zum Schluss musste ich auch auf Spenden Gelder zurückgreifen, weil das Ganze zu finanzieren ist halt schon eine Herausforderung. Glaube ich, kann jeder, der aus der Branche kommt, das auch nachvollziehen. Und dann wollte ich auch einfach ein bisschen mehr Persönlichkeit mit reinbringen und dazu gehört auch einfach, dass du dein Gesicht zeigst. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch sehr stolz auf meine Videos. Also was ich mache, da stehe ich dahinter. Und das ist auch kein Mist, glaube ich. Und das ist heute immer noch so und darum passt es jetzt.
Und wie bist du auf den Namen Great Scott gekommen? Ist es mit der Zurück in die Zukunft Filme zu verbinden, oder?
Ja, ja. Die wenigsten kommen da drauf. Also, es gibt schon wirklich viele, die drauf kommen. Aber die meisten denken einfach, ich heiße Scott. Und dann halt auch wieder mit Zurück in die Zukunft und einfach Scott. Und dann, ich kann gar nicht, ist mein Lieblingsfilm tatsächlich, meine Lieblingsfilmreihe. Und hat einfach gepasst. Ja, ich habe da gar nicht so viel reingesteckt, aber ich denke, es ist markant, sodass man sich's merken kann.
Ja. So, du hast ein Studio oder zumindest dein Labor passend ausgestattet, damit du Videos aufnehmen konntest. Mhm. Wie hast du damals entschieden, welche Elektronikprojekte anzugehen und welche Themen anzugreifen?
Also am Anfang war es halt wirklich ein Lernprozess für mich. Ich wusste nicht, wie der LED-Cube funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt einfach die logischen Schritte. Ich glaube, mein erstes Video war auch gar nicht ein LED-Cube, das war eine Lichtorgel. Einfach auch wieder dasselbe Problem. Ich hatte Lichtorgeln gesehen bei Make. Mhm. Glaube ich, die gibt's auch, machen keine Videos mehr, aber das Make Magazine gibt's noch. Und da war es mit Collins Lab. Der macht heute auch noch Videos auf Adafruit.
Okay.
Also die sind alle ein bisschen so...
Wir sind immer noch alle da.
Die sind noch da, aber es ist so ein bisschen verteilt und kommt nicht mehr so oft. Und der hat halt so eine richtig coole Lichtorgel gebaut. Lichtorgel, kurz gesagt, sind auch nur LEDs, reagieren auf Musik, auf die verschiedenen Frequenzbereiche. Mhm. Niedrig ist zum Beispiel blau, mittel grün. Ja, versteht man. Und der hat das halt analog gemacht, also mit Operationsverstärker und dann halt verschiedene Frequenzfilter aufgebaut. Kann man machen, absolut legitim. Aber ich fand das ein bisschen doof, weil ich wollte noch verschiedene LEDs reinbauen. High-Power-LEDs, noch welche mit anderen Treibern. Also ich wollte universell ein einsetzbares System haben. Und da hat mir das diese analoge Lösung nicht so gepasst. Und da kam ich auch wieder auf Arduino. Und da gibt's wirklich ein IC, MSGEQ7 heißt der. Das ist auch ein Frequenzfilter zum Schluss nur. Da gibst du den Pins die richtigen Signale und dann schaltet er seine Frequenzweichen so ein und gibt dir das dann zurück, das Signal. Und dann kannst du es auswerten und dann hast du, das ist dasselbe, nur digital. Und das war das erste Video. Und dann habe ich mich halt aufgebaut von wegen, für das Video muss man halt wissen, wie ein Multimeter funktioniert. Habe ich ein Video über Multimeter gemacht. Ich muss wissen, was Widerstände sind. Und so ging das immer weiter.
Ja.
So dieser Aufbau von einfacher Elektronik. Du musst wissen, wie so und so funktioniert. Und das war halt auch ein Lernprozess für mich, weil so wie ich es dem Zuschauer gesagt habe, habe ich selber auch noch gelernt zum Teil. Heute weniger, weil heute weiß ich dann doch ein bisschen mehr über Elektrotechnik nach den vielen Jahren. Aber ja, so ging das los und dann habe ich mich von Projekt gehangelt und dann meist war es so, ich habe gesagt, ich will das große Projekt machen in 2 Wochen und dazu muss ich noch diese Basics-Video machen, einfach damit die Leute verstehen, so ist das Projekt. Zum Beispiel beim LED-Cube habe ich ein Multiplex-Video gemacht, wie das funktioniert, wie du durch die einzelnen Ebenen gehst, weil du steuerst halt nur eine Ebene an. du weißt es wahrscheinlich.
Ja.
Und gehst halt nur schnell durch diese Ebenen.
Genau.
Multiplexing. Und da gibt's ein Basics und dann kam dann der Cube. Und so wurde das immer weiter gesponnen bis heute.
Und die Videos hast du dann und die Projekte hast du dann neben deinem Beruf gemacht, oder? Zu dem Zeitpunkt am Anfang?
Ja, ja. Also ich habe das ganz lang, am Anfang ging es auch gar nicht ums Geld, weil ich habe gesehen, ich habe ein paar Videos gemacht, gesehen, hier verdient man kein Geld. Also du kannst entweder aufhören oder du machst es aus Spaß.
Ja.
Und ich hatte Spaß dran und habe das halt wirklich die ersten 2-3 Jahre aus in der Freizeit, also eigentlich immer in der Freizeit durchgezogen. Und nach 2-3 Jahren war ich halt auch mit der Ausbildung fertig. Ich war dann mit meinem Bachelor fast fertig. Und dann habe ich gesagt, wie geht's denn jetzt weiter? Weil die Videos haben schon ein bisschen Geld generiert, aber das war jetzt kein Ingenieursgehalt, wo ich sage, hier, da will ich hin.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich will halt weitermachen. Aber wenn ich halt, weil während der Ausbildung war das schon, die Ausbildung ging 7 Uhr los bis 16 Uhr, dann fährst du heim, dann bist du 17 Uhr zu Hause und dann fängst du an, ein Video zu produzieren und musst nächsten Tag wieder um 6 Uhr aufstehen. Ich war 18 oder 20 Jahre, darum ging das. Das ja. würde heute nicht mehr gehen. Ja, genau. Das war einfach Timing, was gepasst hat.
Ja.
Und ja, nach den Jahren habe ich halt gesagt, wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich auch mit Patreon versucht, Spenden zu bekommen, mich auch vor die Kamera gesetzt, sage, hier Leute, ich habe da voll Spaß dran. Mhm. Die Leute haben auch Spaß dran. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Abonnenten ich damals hatte und wie viele Aufrufe. Aber es waren schon einige. Und habe das probiert und ich muss sagen, es hat nicht so geklappt. es war ein bisschen da, Spendenaufruf. Aber damals war die Branche auch ein bisschen anders. Mhm. Heutzutage ist das gang und gäbe, dass Leute ein Patreon machen und nach Spenden fragen oder Sponsoren haben.
Ja.
Damals, ich weiß gar nicht, was das Jahr war, 2017 vielleicht. Da war das, ich will jetzt nicht sagen verpönt, aber ich habe schon ganz schön viel Kritik bekommen.
Mhm.
Da waren wirklich negative Leute. Ich sage, habt ihr nichts Besseres? Da haben die mich wirklich angegriffen von wegen gerüchtig arbeiten,
ja.
du Bettler. Ich sage, was? Dann guck's doch nicht.
Mhm.
Ja.
ja,
aber genau. Hat halt nicht so funktioniert. Und da habe ich gesagt, na, ich will nicht aufhören. Und dann habe ich gesagt, ich mache einen Masterstudiengang. Und dann habe ich halt wirklich auch neben dem Masterstudiengang weiter Videos produziert. Ich war nicht so oft beim Masterstudiengang. Aber ich muss auch sagen, ich war auch nicht so oft beim Bachelorstudiengang. Meine Kommilitonen immer, heute noch.
Wer bist du?
ja, wo genau. bist du? Ein Kumpel von mir, wir waren ja duale Studenten, wir waren zu viert und die drei haben sozusagen immer für mich mitgeschrieben und ich habe es dann kopiert. Und erst neulich hat einer ein Bild reingestellt von uns Vieren und da war ich so ein bisschen dicker und da habe ich gesagt, ich war ganz schön dick damals. Und da sagt der eine, na, das Mensa-Essen war so gut. Ach nee, du warst ja nie da.
Das ich nicht kenne.
Ja, ich kenne das mal. Nee, aber das hat funktioniert.
Ja.
Also,
wie war es am Anfang mit dem Videodrehen? Wie lange hat es gedauert, ein Video zu drehen und dann zu schneiden und planen und so weiter?
Also ich habe nie Stoppuhr geführt, genau kann ich es nicht sagen. Aber ich würde, damals war es einfacher. Ich habe damals ja auch wöchentlich gemacht und da waren es wirklich kürzere Videos, so 5-6 Minuten.
Mhm.
Ganz knapp auf den Punkt, heute länger, ich glaube doppelt so lang, 10 bis 12 Minuten kommt schon ein Video ran. Damals halt wirklich in einer Woche produziert, nach der Arbeit oder neben dem Studium. Und dann war das, glaube ich, muss lügen, 20, 30 Stunden.
Wow.
So ein. Heute sind 60 Stunden plus. Also, weil mein Anspruch wird natürlich auch größer.
Genau.
Die Qualität ist jetzt auch am Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht mehr, wie ich es noch besser machen soll. Ich gebe mir Mühe, aber ja.
Ja. Und nach 10 Jahren jetzt hast du deine Liebe für YouTube-Videos so Karriere gemacht. Das machst du jetzt Vollzeit.
Ja.
Wie hast du dann ein bisschen über diesen Patreon-Prozess beschrieben, wie es funktioniert oder nicht funktioniert hat? Wie kann man so als YouTuber Geld verdienen in unserer Branche?
Es ist nicht einfach. Das ist schon mal. Also wenn auch jemand zu mir kommt, ich hatte früher mal immer ein paar Leute, die haben auch wirklich angeschrieben, gesagt, ey, ich will damit anfangen, ich würde das gern meinen Beruf machen. Und dann, ich habe auch immer gesagt, wenn du damit anfängst, um Geld zu machen, dann kannst du eigentlich lassen.
Ja.
Es ist halt wirklich, es braucht Zeit, du musst halt wirklich wollen, du musst auch konstant was bringen. Also früher habe ich wirklich Woche für Woche, ich hatte jede Woche ein Video, wo ich mich manchmal frage, wie habe ich das geschafft damals? Also, ich weiß es nicht, aber damals bin ich auch manchmal frühs um 6 aufgestanden, frühs um 5 am Sonntag aufgestanden, wow, weil das Video am Sonntag um 5 kommt und habe dann 12 Stunden durchgeschnitten und gemacht, ja, damit das Video fertig wurde. Ich wüsste nicht, ob ich das heute noch mache. Nochmal mache. Damals hat es gepasst.
Ja.
Und das Finanzielle setzt sich halt zusammen, immer noch aus Patreon tatsächlich. Jetzt ist es nur noch ein kleiner Teil, aber ich bin, muss sagen, ich bin froh, dass immer noch Leute da sind, die mich unterstützen, ohne irgendeine Gegenleistung. Also die Leute kriegen eine kleine Gegenleistung. Also wenn die mich anschreiben, ey, ich habe Probleme mit dem Projekt, dann sind das die Letzten, wo ich sage, ich habe keine Zeit. Also ja, dann setze ich mich schon ran und sage, hier, das kriegen wir irgendwie hin. Und das ist so ein bisschen die Unabhängigkeit, weil selbst wenn YouTube die Werbeeinnahmen nicht laufen oder die Sponsoren nicht laufen, habe ich immer noch so die, die Patreon-Supporter, mhm, die Unterstützer, ja, die dann das Licht anlassen und dann kann ich auch Monate könnte ich noch weiter produzieren,
ja,
bis erstmal Probleme auftreten.
Genau. Ja, so wie sieht's dann aus mit der Werbeeinnahmen? Ja, wir sehen so viele Videos auf YouTube und so weiter und haben verstanden, dass die Creators auch ein gewisses Geld dafür bekommen. Wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Erfahrung?
Ja, also Patreon hatten wir schon vor uns. Das läuft heute auch immer noch. Bin auch sehr dankbar für. Also ist schon ein bisschen Geld, was da zusammenkommt. Und das ist auch, ich sag mal, das ist eine Rücklage, wenn zum Beispiel YouTube oder Sponsoren wegbrechen, weil als Selbstständiger, als Freiberufler hat man immer ein gewisses Risiko, dass irgendwie irgendwas schiefgehen kann. Ja, und da kommt immer ein bisschen was rein. Das ist schon mal sehr gut. Ich, wie gesagt, bin ihnen auch sehr dankbar. Dafür kriegen sie auch Support von mir auf jeden Fall, wenn die mal eine technische Frage haben. Ansonsten haben wir die YouTube-Einnahmen, die ganz klassischen. Mhm. Wenn eine von den 5000 Werbung kommt davor, in der Mitte oder danach. Und die wird ganz gut bezahlt, würde ich fast sagen, bei den Langformat-Videos. Wir haben natürlich heute noch Instagram, TikTok, diese kurzen Clips, wo ja niemand vor sicher ist, wo ich auch viel zu viel Zeit investiere. Ganz schlimm. Und ich habe ja auch selber Shorts produziert. Mhm. Also nicht selber, ich habe eine andere Firma, die das dann für mich macht, weil so viel schaffe ich da nicht. Und da weiß ich zum Beispiel, dass du da für 1000 Klicks, glaube ich, 0,3 oder 0,03 Cent. Also ich hatte mal 300.000 Aufrufe im Monat und da habe ich $30 bekommen.
Ja, ist nicht viel, ne?
Ist nicht viel. Also bei Shorts geht es, glaube ich, nicht ums Geld. Da ging es mehr darum, für mich eine andere Gruppe zu erreichen. Halt Leute, die halt wirklich nur durch Shorts durchgehen. Dachte ich mir, hey, vielleicht gibt es ja welche, die auf Elektrotechnik stehen und es noch nicht wissen. Und die wollte ich erreichen. Vielleicht ein paar waren dabei. Aber wenn man auf die Werbeanzeigen geht von den langen Videos, kann man sagen, ist natürlich immer unterschiedlich, was man produziert. Finanz-YouTuber kriegen sehr viel pro 1000 Klicks, Unterhaltungs-YouTuber weniger. Ich würde sagen, ich bin in der Mitte. Also ich kriege so $3 pro 1000 Klicks. Das sind, wenn du im Monat 1 Million Klicks schaffst, sind das $3000. Ja, aber 1 Million Klicks, das klingt jetzt einfach.
Ja.
Das ist so ein. Früher habe ich ja jede Woche Video gemacht. Und da war ich froh, wenn das Video immer 100.000 Klicks erreicht. Und dann. Weil Elektrotechnik, es ist immer noch eine Nische.
Ja.
Also, genau. Ist zwar super wichtig. Ich glaube,
wir bewegen sehr viel, ne? Aber es wird häufiger, ja, gesehen.
Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Menschen am meisten nutzen, aber am wenigsten verstehen.
Ja.
Und das ist halt auch der Reiz an Elektrotechnik, dass, ja, dann versteht, okay, wie funktioniert denn jetzt mein GPS oder wie, genau, funktioniert denn das Elektroauto, mit dem ich jetzt fahre,
ja,
oder na, ich habe ja Leistungselektronik studiert, also mich haben vor allem Motoren und das Konvertieren von Spannungsleveln interessiert. Und das, ja, also Elektrotechnik ist ein echt cooles Themengebiet. Davon abgesehen, ich glaube, ich schwenke wieder ab, die YouTube-Werbeeinnahmen und zum Schluss muss ich auch sagen, meine Sponsoren, mhm, die mich unterstützen, das mache ich auch seit 2017, glaube ich. Mhm. Ich habe mich lange dagegen gestellt, tatsächlich, okay, gegen Sponsoren, weil vor allem, ich weiß nicht, ob es jetzt vor allem Deutschland-Problem ist, aber wenn Leute halt Sponsoren sehen, heißt, denken sie, ich bin gekauft.
Genau, ja, ja.
Ja, also, ja, der kriegt Geld dafür. Kann ich nicht glauben. Kann ich gleich, ja, weitermachen. Das ist, ja, der ist geldgeil. Das ist kein, ja, sowas.
Genau, das wollte ich auch tiefer angehen, weil ja, man ist in deinem Bereich so auf Sponsoren angewiesen, ja, so vom Patreon kann man nicht zu 100% leben, von den Werbeeinnahmen sowieso nicht, dann braucht man Sponsoren, ja, so in, das heißt, man geht zu einem Bauteilhersteller und sieht, ob man zusammenarbeiten kann und die zahlen dir Geld dafür, aber dann kann man in so einen moralischen Konflikt oder ethischen Konflikt kommen, ja, so was ist, wenn ich zum Beispiel eine Entwicklungsboard in der Hand gedrückt bekomme, wofür ich 1000 Euro Sponsorgeld bezahlt werde, aber das Board gefällt mir nicht oder ich möchte ehrlich über das Produkt reden.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Also in die Situation bin ich zum Glück noch nie gekommen, dass ich ein schlechtes Produkt habe, weil meistens ich betreibe Analyse vorher. Was ich da sehe, gefällt mir das im Vornherein? Hat das gute Reviews? Was sagen die anderen? Und dann gucke ich sowas. Aber das meiste ist tatsächlich nicht, dass ich ein generelles Produkt bewerbe. Also es geht nicht drum, ich mache kein Video über ein generelles Produkt. Es geht immer, ich sag mal, der Service oder Sponsor sollte integriert sein, natürlich. Und ich glaube, das ist das, was dann allen gefällt. Das ist für mich ein Win, weil ich bin finanziell abgesichert. Das ist für die Zuschauer ein Win, weil, sag mal zum Beispiel, ich habe auch meinen Platinhersteller, JLC PCB, mit denen mache ich, das war mein erster Sponsor.
Okay.
Den habe ich heute noch. Also echt super, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es ist so einfach, mit denen zu arbeiten. Und was die halt machen, qualitätsmäßig, das passt einfach. Und ich kriege super viele Kommentare, wo Leute sagen, JLC PCB, ich mache da alle meine Platinen von kleinen Sachen, auch kommerzielle Sachen.
Okay.
Habe ich nie bereut. Super Tipp. Ich sage einwandfrei, genauso soll es sein. Also Mehrwert für alle dabei. Beschränkt sich natürlich nicht nur auf Platinen, sondern mit Mauser Elektronik arbeite ich ja auch zusammen. Da sucht man natürlich auch immer einen Mehrwert, dass die Leute was lernen durch meine Videos. Darum geht es ja zum Schluss auch mal, was spielerisch zu lernen. Darum geht es vor allem. Und da schauen wir immer, was für Bauteile sind denn noch da, weil nach all den Jahren habe ich halt auch, die Basiskomponenten sind halt schon in einem Video untergebracht und jetzt muss ich halt gucken, was ist denn noch so offen. Bringt mich natürlich auch wieder weiter, weil ich wieder neue Sachen lerne. Und so kann ich halt auch andere Sachen unterbringen. Mhm. Zum Beispiel vor ein paar Wochen, Monaten war es zum Beispiel Überspannungsschutz. Auch super wichtig im Haus, wie auch auf der Platine. ESD, Electrostatic Discharge, kann immer mal vorkommen. Und wenn dann deine Platine damit dadurch kaputt geht, dann das will, glaube ich, keiner, wenn du da so viel Arbeit und so viel Geld reinsteckst. Ja, da muss man auf jeden Fall geschützt werden. Und da kam auch Mauser, hat gesagt, hier, wir haben das Produkt.
Ja.
Ich sage, ich schaue, wie ich es integriere.
Genau.
Ja, und so habe ich eigentlich gar nicht dieses moralische Dilemma. Mhm. Ich kriege natürlich viele Anfragen. Ich glaube, ich bin jetzt mit dem Auto 4,5 Stunden angefahren, habe jetzt meine E-Mails vor uns geguckt. Ich habe 6 Anfragen in den 4,5 Stunden bekommen. Ja. Das sind halt meist, ich will jetzt chinesische Hersteller nicht auf den Schlips treten, aber meist sind es wirklich sehr generische E-Mails von chinesischen Herstellern, wo drin steht, Dear Influencer, we would like to promote this Wischroboter.
Ja.
Auch schön im Denglisch, also so steht es wirklich drin. ja, und dann sage ich, ich antworte da gar nicht mehr. Ich wische das weg und dann ist gut.
Ja.
Also.
Genau, so hält sich in Grenzen, was man annimmt.
Ja, ja, also ich lehne bestimmt 95% ab.
Ja.
Also ich habe den Luxus tatsächlich, es muss zur Elektrotechnik passen. Ich möchte jetzt auch keinen anderen Creator, YouTuber auf den Schlips treten, weil das Business ist halt wirklich schwer zu finanzieren. Also wenn jemand einen VPN-Service bewirbt, aber halt trotzdem richtig coole Sachen macht, da gibt's auch, die Liste ist lang von richtig tollen YouTubern, dann ist es halt so. Ich bin dazu noch nicht gekommen, weil, wie gesagt, bei mir, ich habe wirklich den Luxus, ich bin ja einer der Größeren, die Elektronik machen. Und da kommen auch wirklich die großen Hersteller von Elektronik, wo das wirklich passt. Die kommen auch meistens selber zu mir. Also ich muss gar keinen anschreiben in den meisten Fällen, was auch richtig toll ist. Ich muss nur gucken und sagen, das passt nicht. Und meistens kriegen wir was Cooles auf die Beine gestellt.
Super. Vielen Dank für die bisherigen Einsichten, Scott. Wir kommen gleich zu dir zurück. Jetzt kommt unsere regelmäßige Rubrik auf einer Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Ingenieure sind mit einem großen Anteilen Erfindergeist gesegnet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir so nah an der Quelle der Innovation sitzen und mit einem hohen Maß an Neugierde bereit sind, weiter zu forschen und zu experimentieren. Das bringt mich zu meinem Helden dieser Folge, Sir Howard Grubb, einem Hersteller optischer Instrumente und Ingenieur. Er interessiert sich für die Arbeit von Marconi, der Ende des 19. Jahrhunderts im Süden Englands eine drahtlose Technologie vorführte. Parallel dazu begannen Eisenbahnunternehmen, die Greenwich Mean Time als gemeinsame Zeitnorm zu verwenden. Zuvor war die Mittagszeit in jeder Stadt durch den Sonnenhochstand definiert worden, was bedeutete, dass es einen Zeitunterschied zwischen London und anderen Städten von bis zu 15 Minuten gab. Sir Howard schlug vor, dass die Erfindung von Marconi dazu genutzt werden könnte, ein Funksignal auszusenden, das die Uhren und sobald die Technologie klein genug war, auch die Taschenuhren synchronisieren würde. Dies war zu dieser Zeit eine sehr fortschrittliche Idee. Die Idee wurde noch zu seinen Lebzeiten umgesetzt. 1924 wurden im Vereinigten Königreich stündliche Zeitsignale für diesen Zweck über Kurzwellenfunk ausgestrahlt. Später im Jahr 1967 erfand der Deutsche Wolfgang Hilberg die digital kodierte Übertragung der Zeit für Funkuhren. Und seitdem wissen wir alle, wie die genaue Uhrzeit lautet. So Scott, mit wem liegst du auf gleiche Welle?
Ja, schwer zu sagen. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich dachte mir, aber ich habe in der Vergangenheit nichts so Passendes gefunden, wo ich sage, das passt ganz genau. Aber da kann ich auch wieder auf YouTube zurückgreifen. Da muss ich nämlich sagen, die 3D-Druckwelt ist ja in den letzten Jahren wirklich explodiert. Richtig coole Sachen, was da heutzutage möglich ist und was noch kommt. Ich bin sehr gespannt. Und da würde ich gern tatsächlich Josef Prusa aufgreifen. Da gibt es auch ein YouTube-Video, gucke ich mir, also das ist vor 5 Jahren rausgekommen, gucke ich mir wirklich bestimmt einmal im Jahr an. Road to 100.000 Printers.
Okay.
Und da hat er wirklich videotechnisch beschrieben, wie das halt anfing, halt er als Student, wie er dieses Open Source 3D-Druckprojekt, ich komme jetzt nicht, Prusa.
RepRap-Ding.
Ja, RepRap, genau, wie er das fand und sozusagen verändert hat, modifiziert hat, um seine eigene Version daraus zu machen und wie aus dieser eigenen Version dann ein riesengroßes Unternehmen wurde. Also der hat auch neulich ein Update-Video gepostet, wie Prusa Research heute 2024 aussieht. Es ist wirklich unglaublich. Und das ist halt sowas Nahes, wo man sagen kann, das war wirklich ein ganz normaler Student, der wahrscheinlich auch nicht so oft bei der Vorlesung war. Und jetzt ist das einer der größten, schnell wachsendsten Industriezweige in Europa. Ja. Ich glaube, da haben sogar mal einen Preis gewonnen. Mhm. Also finde ich unglaublich faszinierend und bin echt gespannt. Ich kann jedem empfehlen, das Video mal zu schauen. Und ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Und ja, Held der Neuzeit.
Ja, super. Oh, vielen Dank, Scott. Und ich glaube, unsere Zuschauer werden auch dieses Video aussuchen. So, jetzt geht's weiter mit dem Thema YouTuber werden. So, Scott, was ich jetzt ansprechen möchte, ist ein bisschen über die Projekte, die du für deinen YouTube-Kanal auswählst. Ja, so, was würdest du sagen, welche Projekte gehören zu deinen 10 besten?
Also, ob ich jetzt 10 zusammenkriege, ich habe zu Hause über die Frage mal nachgedacht, weil es sind so viele. Die Projekt-Playlist, glaube ich, 140.
Wow.
Aber ich kann sagen, meine Favorites auf jeden Fall. Ganz oben mit Home Assistant, also zum Schluss ein Raspberry Pi. Mit der Home Assistant Software, du kannst so viel einstellen, es ist unglaublich. Du kannst alles umsetzen, was du jemals möchtest. Du kannst da Mikrocontroller verbinden. Ich hatte zum Beispiel die Folge letzte Woche, da ging es um meine Wasserzisterne und ich wollte einfach wissen, wie viel Wasser ist noch in dieser Zisterne. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, wenn man wässert und sich so denkt, es könnte ein bisschen trockener bleiben. Und da habe ich einfach Sensor reingehangen mit einem kleinen ESP-Mikrocontroller und das Ganze in Home Assistant eingebunden. Und jetzt sehe ich auf dem Handy überall, ich habe mir auch ein kleines Tablet gemacht im Haus, die Werte dafür. Aber hört nicht nur da auf, man kann da ein Alarmsystem drin einrichten. Ich kann meine Rollladen damit steuern. Ich könnte meine Rollladen motorisieren, wenn ich das möchte. Also es geht so viel. Alles, was man automatisieren möchte zu Hause, kann man damit machen. Darum super praktikabel. Und ansonsten eins, also früher waren es auf jeden Fall LED-Cubes, aber da muss ich sagen, bin ich ein bisschen rausgewachsen aus diesen LEDs, vielleicht waren es auch zu viele damals.
Irgendwann hat man genügend gemacht und alle Größen ab.
Ja, irgendwann kotzt man die aus und so, ach, ich mache jetzt nicht noch was mit LEDs. Na gut, das sage ich jetzt, ich habe vor ein paar Monaten eins meiner Lieblingsprojekte tatsächlich, da habe ich das Projekt genommen von wegen, ich habe jetzt im Haus eine Treppe, man kennt's vom Erdgeschoss nach oben, ganz normale Holztreppe. Und ich dachte mir, es wäre einfach cool, wenn man nachts ein kleines Licht hätte, was halt mitgeht, wenn man die Stufen runtergeht. Da hat jede Treppenstufe sozusagen einen kleinen Entfernungssensor und sieht sozusagen, wenn dein Fuß vor diesem Sensor ist. Und wenn du eine Treppenstufe betrittst, geht sozusagen das Licht an, das davor und dahinter. Und dann läuft es halt wirklich wunderschön mit, wenn du die Treppe rauf oder runter gehst. Natürlich auch nur im Dunkeln, hat dementsprechend noch einen Ambient Lighting Sensor mit drin. Hat leider nicht funktioniert. Das war so typisch. Die Platinen an sich, das sind ja ganz viele Platinen aneinander, leider noch nicht gesteckt. Ich habe sie gelötet dann, die in einer Aluschiene drin sind. Also das System, war ich überrascht, dass es so gut funktioniert hat zum Schluss. Dieses mechanische Zusammenstecken und dass es da so gut hielt. Und jede Platine alleine hat funktioniert. Habe ich auf den Tisch probiert, schön drüber gewunken, ging schön an, alle drei. Ich sage einwandfrei, wenn ich das zusammenbringe. Nee, sobald ich das zusammengebracht habe, alle Platinen, es waren 14 Stück, glaube ich, hat das System gemacht, was es will. Es hat alles geleuchtet, es hat geblinkt. Ich sag, was ist denn jetzt? Das ist genau dieses Ingenieur. Und dann, jetzt wäre es losgegangen, diese Integration Nightmare, diesen Fehler zu finden. Ich habe es probiert, 3 Tage. Und dann habe ich gesagt, ich kann auf dieser Treppe nicht. Ich musste ja immer auf dieser Treppe sitzen, um Teile zu löten an dieser Seite, um das neu zu programmieren. Das war richtig Mist. Ja.
Und so bei so vielen Projekten, die man, wo man die Projekte tatsächlich im eigenen Haus einbaut, ja, wie vereinbart man diese Lust zu bauen mit der Familie und Beziehung?
Da gibt es diesen Wife Acceptance Factor, habe ich gehört. Der ist ganz wichtig. Also ich frage das natürlich immer vorher an. Zum Schluss, ich will jetzt nicht sagen, ich würde es auch so machen. Ich finde immer eine Lösung, weil ich will jetzt auch nicht, dass es hässlich aussieht. Also ich bin da schon auf einer Wellenlänge mit der Freundin, wo ich sage, das kriegt man so hin.
Aber es gibt immer diese Phase, wo es alles rumliegt und Kabel sind und so weiter. Und damit möchte nicht jeder leben.
Nee, aber es hält. Ich habe ja mein Labor, ich habe ja mein Zimmer, 10 Quadratmeter, ist jetzt nicht riesig, aber es reicht wirklich für alles, für alle Projekte, für alle Aufnahmen. Und wenn ich halt mal das Zimmer verlasse, dann versuche ich so kurz wie möglich zu halten.
Ja.
Ja. Und das geht eigentlich. Das funktioniert.
Und Home Automation, also warum ist das so ein populäres Thema für deinen Zuschauer? Warum kommt das so gut an?
Na, was heißt. Ich sage jetzt mal nicht, dass es ein populäres Thema ist. Ich find's gut. Aber ich muss sagen, es sind nicht die Videos, die am besten performen.
Okay.
Aber das ist halt auch so, wenn man diesen Beruf so lange macht, kann man ihn, glaube ich, nur ausüben, wenn man das macht, worauf man Bock hat.
Genau.
Und darum suche ich mir auch die Themen, worauf ich Bock habe und mache nicht das, was vielleicht die meisten Klicks bringt. Und darum mache ich das halt einfach. Ja. Die Hausautomatisierung. Aber an sich, so der Riesenautomatisierungsfan bin ich gar nicht. Also ich habe jetzt nicht meine Rollladen, die frühs um 7 hochfahren und dann Sonnensensoren haben, die dann runterfahren, damit es nicht reinscheint. Bin ich gar nicht. Ich brauche einfach nur einen Befehl, um es abends alles runterzumachen und frühs alles hochzumachen. Das reicht mir. Es geht mir auch einfach zu sehen, was gerade im Haus los ist, von wegen mit der Zisterne sehe ich den Messwert.
Genau.
Oder jetzt habe ich ein Solarsystem, PV-System tatsächlich neu auf dem Haus. Da will ich sehen, was kommt rein, was geht raus, wie ist die Batterie. Wird gerade das Elektroauto geladen? Also für sowas finde ich das richtig gut.
Aber praktikable.
Praktikables, genau. Aber nicht so verrückt, ich muss jetzt alles automatisieren. Das ist auch nicht meins.
Das ist auch zu viel.
Ja.
Woher kommt die Inspiration für neue Projekte?
Ja, also meine Lieblingsprojekte, die am meisten Lust machen, wenn ich wirklich ein Problem habe, was ich lösen will. Also Zisterne oder Einbrecherschutz, wo ich sage, da fühle ich mich sicherer. Oder sonstiges dergleichen. Das ist so die eine Kategorie, die ich auf jeden Fall habe. So alltägliche Probleme, die mir auffallen, wo ich sage, da könnte man eine Lösung machen. Andere Kategorie ist ganz klar, was Zuschauer möchten. Also ich lese wirklich ich lese eigentlich alle Kommentare. Also vor allem nach dem Video online gekommen ist, bin ich mindestens eine Stunde, zwei Stunden gucke ich die Kommentare durch, beantworte auch alle. Nur danach wird es zu viel. Also ich kriege so viele Kommentare, ich kann wirklich nicht alle heutzutage lesen. Auch wenn ich irgendwo lese, hier, tu das auf deine To-Do-Liste oder so, dann schreibe ich es auch wirklich ganz stumm erstmal auf meine Liste und schaue einfach später, was habe ich jetzt hier alles drauf, was macht Sinn, was macht Spaß. Und dann, das ist so das andere. Das dritte ist dann Basics-Videos, wo ich jetzt nicht sagen muss, ich zwinge mich dazu. Ich finde, Basics sind halt wichtig und das ist immer mal eine schöne Abwechslung da, ins reinzubringen, um mal ein neues Themengebiet zu erforschen und zu schauen, was kann dieser Sensor oder was kann dieses Bauteil, was kann man damit Schönes machen? Und das letzte sind dann heutzutage die AliExpress-Videos, das sind sogar meine populärsten Videos. Habe ich erst spät mit angefangen, ich glaube, vorletztes Jahr. Ich bin jetzt bei Teil 10, glaube ich. Damals war es einfach so die Faszination, weil AliExpress, chinesischer Händler, und da ist gefühlt alles auf dem Markt. Also alles, was irgendein Chinese irgendwie produziert, ist auf dieser Seite und kannst du kaufen. Und dazu gehören halt ganz viele Platinen und ICs, die hier gar nicht so Fuß gegriffen haben, die gar nicht hier populär sind, aber die halt trotzdem vielleicht coole Sachen können. Oder die gerade auf dem Vormarsch sind, wo man sagt, das ist eine super coole Funktion, will ich unbedingt ausprobieren. Warum ist das noch nicht hier? Und genau das ist halt diese Serie, Hidden Gems zu finden, halt Sachen, die jetzt noch nicht so auf dem Spektrum von den meisten Zuschauern ist, aber halt super interessant ist oder ein kleiner Helfer ist für Elektronik oder dergleichen.
Ja.
Ja, da geht die Serie drum und super populär.
Na, wenn man irgendwas entwickelt, es gibt immer Probleme, die Sache läuft nicht wie erwartet, genauso wie deine Treppen zum Beispiel.
Ja.
Kannst du uns durch deinen Problemlösungsprozess führen? So, wo fängst du an? Welche Quellen benutzt du? Wo suchst du nach Antworten?
Ja, das Internet.
Das ganz einfach.
Das war's. Nein, also wirklich. Viele fragen mich auch immer, na, wie hast du denn mit Elektronik angefangen? Kannst du Bücher empfehlen? Kannst du Literatur empfehlen? Ich bin ehrlich, also ich habe ein Buch, ich müsste jetzt lügen, wie es heißt. Es ist ein ganz bekanntes Elektronikbuch.
Art of Electronics oder? Ja, genau.
Art of Electronics habe ich. Habe ich mir tatsächlich auch einmal komplett durchgelesen. Super Sache.
Ja.
Also wahrscheinlich eins der besten Fachbücher, die ich darüber gelesen habe, kann ich empfehlen. Aber ich bin tatsächlich nicht der Typ, der gerne liest. Ich lese auch keine Bücher. Das Einzige sind wirklich manchmal Fachbücher, aber das auch ganz selten.
Ja.
Internet. Wenn du weißt, wie man googelt, kannst du Ingenieur werden. Also es gehört ein bisschen mehr dazu.
Ja.
Aber du kannst heutzutage alles googeln. Du musst natürlich gut auch sein können, Informationen zu filtern.
Ja.
Weil wenn halt jeder alles sagen kann im Internet, kann natürlich auch ganz viel Schrott dabei sein.
Genau, aber es gibt sehr viel Fehlinformation. Ja?
Also
jemand behauptet, dass ja, wenn ich diese PIN so und so steuere, dann löst es das ganze Problem. Aber in der Tat, als erfahrener Ingenieur weiß man, dass das geht gar nicht. Ja? Also,
Obwohl sehe ich relativ selten, weil zum Beispiel Arduino-Forum oder auf der deutschen Seite gibt es das Mikrocontroller-Forum. Das wird ja schon gesichtet von Erfahrenen, die das auch ein bisschen moderieren. Mhm. Und ich will nicht sagen, das Mikrocontroller-Forum ist toxisch, aber es ist schon, also wenn man da als Anfänger so eine einfache Frage stellt, dann kommen dann bestimmt drei Erfahrene, die sagen, du bist richtig hohl, kannst du nicht googeln. Also sie sind da wirklich sehr direkt und sehr deutsch.
Ja.
Und aber hat auch seine guten Seiten. Also wenn du da wirklich technisch anspruchsvolle Fragen stellst, dann findest du auch manchmal wirklich nur dort die Lösung.
Mhm.
Aber als Einsteiger, wo ich damals angefangen habe, ich habe tatsächlich mich nie im Forum angemeldet. Ich lese immer nur, was andere posten.
Ja, ja.
Das hätte mich abgeschreckt. Da hätte ich gesagt, nee, da poste ich nichts, da werde ich noch dumm gemacht, wie doof ich bin. Aber so fängt halt jeder an. Ne? Ja. Am Anfang weiß keiner irgendwas und dann.
Man muss auch bemerken, dass du deine Videos in der englischen Sprache machst.
Ja.
Und wir müssen auch sagen, dass viele Foren und ein Großteil, fast alle Informationen mittlerweile auf Englisch untergeschrieben ist.
Ja.
Also das muss auch ein wichtiger Bestandteil deiner Vorbereitung für diesen Beruf sein, oder? Englisch zu lernen,
ja.
Im technische Fachtexte zu verstehen.
Ja, also Englisch Warum ich auch zum Schluss Englisch gemacht habe, gute Frage. Damals war so die Entscheidung, es war einfach, ich wollte, also ich will nicht sagen, YouTube Deutschland damals war nicht meins, aber es war halt doch, ja, es war halt, nee. Ich habe gesagt, nee, ich habe mir das angeguckt, nee, das mache ich nicht, weil ich wollte einfach nicht mit denen in den Topf geworfen werden.
Ja.
Weil ich will jetzt auch gar keine Namen nennen, aber das YouTube Deutschland damals war halt doch sehr...
Trocken, oder?
Nee, es waren halt Inhalte, die mich nicht interessieren. Aha. Es waren halt wirklich so Inhalte für, ich will nicht sagen für Kinder, aber es war schon für Jugendliche halt.
Ja.
Aber so edgy Content,
ja.
Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war ein bisschen cringe.
Mhm.
Genau. Und das, nee, da hatte ich keine Lust drauf. Dann habe ich gesagt, ich mache es auf Englisch, weil alle anderen Elektroniker machen es auf Englisch. Wenn du Ingenieur sein willst, brauchst du eh Englisch, weil wie gesagt, die ganzen großen Firmen mit ihren Datenblättern, die machen ihr Datenblatt nicht auf Deutsch, nur weil du Deutsch sprichst, die machen das auch auf Englisch. Das ist halt einfach eine Weltsprache und vor allem in der Elektrotechnik super wichtig. Und darum dachte ich mir, ich passe mich da einfach an. Ja, der beste Englischsprecher bin ich jetzt nicht. Es wurde natürlich über die Zeit besser. Wobei ich aber auch sagen muss, die größten Kritiker sind Deutsche.
Okay.
Ja. Also ich krieg wirklich super nette Kommentare von aus Großbritannien, aus USA, die dann einfach sagen, dein Englisch ist einfach, klar ist ein Akzent dabei, ist halt immer. Aber dein Englisch ist klar, verständlich und es hat natürlich einen Akzent, aber ist jetzt auch nicht deutsch. Also wenn ich Engländer frage, die denken dann manchmal asiatisch.
Mhm, okay.
Oder, also sie können das gar nicht zuordnen. Aber die Deutschen, ich weiß nicht, ob sie es zuordnen können oder einfach wissen, dass ich deutsch bin.
Ja.
Und das gefällt ihnen. Also die Deutschen schreiben am meisten so, hör auf Englisch, das klingt Mist. So, bleib bei Deutsch.
Ja.
Ich sage ja.
Das ist eine andere Erwartungshaltung halt.
Das ist typisch deutsch, ja. Und ja, darum bin ich vielleicht auch ganz froh, zum Schluss nicht in Deutsch das gemacht zu haben. Weil das sind immer, die Kritik finde ich auch manchmal sehr unbegründet.
Mhm.
Weil man versteht, natürlich, ich würde auch gern wie ein Synchronsprecher sprechen
würde
können.
Würde jeder gerne.
Würde jeder gern, aber darum gibt es diesen Beruf und darum kann das auch nicht jeder.
Ja.
Und ich versuche da mein Bestes. Und ich finde es halt immer noch schöner, als irgendeine KI-Stimme sprechen zu lassen, weil da doch stimmt, eine Person dahinter steckt.
Das ist noch schlimmer, ne?
Ja, und wie gesagt, es geht ja, ich will ja auch meinen Erfahrungsbericht teilen und da geht es halt auch um mich und meine Stimme. Ich bin nicht der namenslose Moderator, der Gesichtslose. Und darum,
ja.
Bleibe ich dabei und es wird sich auch nicht ändern.
Na, du setzt viele unterschiedliche Bauteile an von unterschiedlichen Herstellern. Aus deiner Erfahrung, welche Hersteller bieten die beste Unterstützung an und die beste technische Supporten und welche Webseiten sind am einfachsten zu durchleuchten?
Also technischer Support, bin ich ehrlich, ich bin die Art von Person, ich habe gar keine Lust, einen Tech-Support anzuschreiben. Wenn ich keine Lösung finde, dann nehme ich das Bauteil nicht. Bin ich ja, ganz klar.
Ganz strikt.
Dann haben sie Pech, suche ich mir einen, wo alles gut dokumentiert ist und alles passt.
Ja.
Darum tatsächlich auch meistens Arduino, weil einfach Open Source und da kann jeder sein Ding mitmachen, seine Libraries erstellen. Da gibt's auch genug. Darum nutze ich vor allem da oder zum Beispiel ESP. Halt einfach Mikrocontroller und Systeme, die wirklich an Popularität gegriffen haben und wo ich weiß, da gibt's so viele Referenzdesigns, es gibt so viele Projekte, es gibt so viel Wissen zu diesen Systemen. Also es müssen nicht nur Mikrocontroller sein, es können auch ICs sein oder Spulen oder Kondensatoren. Damit ich weiß, okay, das Projekt wird funktionieren, einfach weil der Wissensschatz schon da ist. Ich habe tatsächlich mal in einer nicht allzu vor langer Zeit einen Mikrocontroller aus Taiwan probiert. Von Holtec hießen die, glaube ich.
Ja.
Die haben eine unglaubliche Vielfalt von Mikrocontrollern, auch mit ganz speziellen Anwendungen. Ich glaube, da war auch einer dabei, der hat einen 24-Bit ADC.
Okay.
Und der kostet halt nur 50 Cent. Also für einen 24-Bit ADC dachte ich mir, das ist der Kampfpreis. Aber das Problem ist einfach, die sind so schlecht dokumentiert.
Mhm.
Also es gibt eine Dokumentation vom Hersteller.
Ja.
Aber es gibt keine Leute, die den wirklich nutzen. Es gibt keine Projekte um die drumherum. Ich musste wirklich mit einem ganz limitierten Wissensschatz arbeiten. Ich habe es zum Schluss hinbekommen, weil ich habe halt durch die Dokumentation mich gearbeitet und halt schon 2 Tage rein investiert an Zeit, um halt den Code zu schreiben und dann halt immer zu testen. Mhm. Geht das? Und dann kannst du wirklich mit ganz langsamen, kleinen Schritten vorankommen. Ja, aber es war nicht so schön.
Genau.
Und künstliche Intelligenz ist ja auch auf dem Vormarsch. Kann man heutzutage auch viel mit Arduino nutzen, dass es wirklich dein Programm schreibt. Es hat da auch nicht geholfen. Ich wollte nämlich, dass es mein Programm schreibt. Ich habe es zuerst getestet. Ich so, ja, das funktioniert. Und dann, das habe ich 2 Wochen vor dem Videodreh probiert. Und dann, als ich wirklich dazu kam, habe ich gemerkt, ach nee, das hat mir nur ein Beispielcode rausgehauen. Das stimmt gar nicht mit den Ports und den Registern. Ich so, ach nee, jetzt muss ich das wirklich machen. Und dann, das hat so viel Zeit gefressen, aber ja. Ja,
und das ist genau das Problem mit dem Arbeiten mit einem so reinen Mikrocontroller gegenüber ein Plattform, sagen wir so, wie Arduino oder Raspberry Pi. Da sind die Bibliotheken vorhanden. Man kann relativ einfach loslegen und dann viel Vorarbeit ist schon erledigt. Ne?
Ja, auch dieses, wenn da welche kommen und sagen, ach, du brauchst diesen ganz speziellen Mikrocontroller und diesen ganz speziellen, das ist Quatsch. Es geht auch mit ganz vielen anderen Bauteilen, die viel besser erforscht sind und viel mehr Wissen drumherum haben.
Genau.
Geht alles.
Es gibt dann aber eine riesige Spalt zwischen, sagen wir so, jemand wie dich, der ein Projekt umsetzen möchtest, weil du ein Treppenbeleuchtung bauen möchtest. Ja? Mhm. Das Ding umzusetzen für dich, für zu Hause, vielleicht in einem Jahr. Funktioniert nichts mehr und dann ist wird so verbessert oder ersetzt oder irgendwas gegenüber Ingenieure, die bei einer Firma arbeiten und dann tatsächlich 10.000, 200.000 Geräte im Jahr herstellen lassen müssen. Also,
ja.
Und wenn du bei einer Firma arbeitest, dann hast du die Zeit, sich mit einem bestimmten Bauteil auseinanderzusetzen, der genau das liefert, was du brauchst für
und das Technologie. Ist ja auch Quality Management ist ja auch ganz anders dort. Also da muss es, ich war tatsächlich bei Wirth Elektronik vor nicht allzu langer Zeit in ihrem Wissenschaftszentrum in München.
Ja, genau.
Und da haben die, also das darf ich glaube ich sagen, die haben auch wirklich, da habe ich gesehen, es gibt ja diese thermischen Kammern, die auch einfach runterfahren auf minus 50 Grad und dann wieder hoch auf 125 Grad und das immer wieder. Und da sind halt Boards drin, die getestet werden müssen.
Ja,
ich glaube ganz stark, meine Designs würden da durchfallen. Also ja, das ist dann dieser Unterschied von dem, ich mache es als Hobby, wenn das eine Weile funktioniert, dann ist das super, sonst tausche ich es halt aus. Meistens sind es ja recht günstige Bauteile. Oder wenn ich halt professionell mache, dann soll es halt für die Ewigkeit halten. Tut es wahrscheinlich auch nicht. Wollen ja alle Geld machen. Aber völlig andere Welten.
Ja,
genau. Aber beides hat seine Daseinsberechtigung, finde ich. Weil erst im letzten Video hatte ich ja diesen Sensor für meine Zisterne gebaut und wollte tatsächlich auch vorher mir eine fertige Lösung kaufen. Es gab auch einfach nicht eine passende Lösung. Das war dieses Problem. Oder die es gab, dafür wollten die 200 Euro.
Ja.
Wo ich sage, für einen Ultraschallsensor und einen Mikrocontroller bezahle ich keine 200 Euro. Das ist ein bisschen übertrieben. Und dann habe ich es halt für 30 Euro selber gebaut.
Ja.
Das ist halt auch der Unterschied, was ich will.
Genau. Aber die andere 150 Euro war für das Wissen, was eingesteckt war und die jahrelange Erfahrung.
Ja, wahrscheinlich. Also für den Otto-Normalverbraucher ist es ja auch dann. Weil nicht jeder will 10 Jahre Elektrotechnik studieren, um dann 30 Euro Sensor, also System zu bauen. Das ist falsch investiertes Geld.
Genau.
Ja, dann kaufe ich mal doch den 200 Euro, das fertige System. Das ist klar. Das ist klar.
Du hast eine riesen Community um dich herum gebaut. Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt viele Kommentare zu deinen Videos. Ich gehe davon aus, dass Leute Kontakt mit dir auch aufnehmen.
Mhm.
Über Patreon ist es auch möglich zum Beispiel.
Ja.
So, was sind welche Fragen werden am häufigsten gestellt? Womit tun sich deine Community am schwersten?
Also die meisten Fragen sind natürlich auf technischer Seite, würde ich sagen. Aber das sind auch wirklich Fragen, die ich meistens nicht beantworten kann, weil einfach mir die Zeit fehlt.
Mhm.
Also die Leute kommen mit ihren eigenen Projekten, sagen auch hier, ich bin der und der, also stellen sich auch vor, alles super nett und ich bin im 3. Semester, will das Projekt machen oder ich habe zu Hause dieses Projekt oder ich bin, es ist immer ein Projekt. Und halt meine Hilfe.
Ja.
Kannst du mir dabei helfen? Es ist einfach zeitlich nicht möglich.
Ja.
Das ist so meistens das, was kommt. Und das andere ist halt wirklich Feedback, was ich auch wirklich zu schätzen weiß. Und darum mache ich auch YouTube, weil ich dieses Hin und Her halt super interessant finde.
Ja.
Von vornherein hat mich das interessiert. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie einen YouTube-Kommentar gepostet. Ich bin nicht einer, der dann irgendwas schreibt oder fragt. Aber ich freue mich halt super, wenn andere mit meinem Inhalt interagieren,
ja,
und sagen, ey, das hat mich interessiert, willst du nicht da noch was machen? Oder das hat auch Kritik, nehme ich super gern an. Nee, das hast du falsch, also Fehler heutzutage eher weniger, sondern eher, das hättest du anders machen können. So ist es viel effizienter oder die Lösung hättest du machen können.
Ja.
Auch mit dem Projekt, was ich vorhin sagte, mit der Treppe, das nicht geklappt hat,
ja,
habe ich auch, ich habe über 1000 Kommentare mit Hilfe, also
Empfehlungen.
Empfehlungen, ja, was ich hätte noch anders machen können, was ich probieren kann.
Ja, genau.
Mich kraut's ein bisschen davor, durch diese 1000 Kommentare zu gehen und dann wirklich einiges zu probieren. Aber ich glaube, das wird eine coole Folge, wo, ja, ich einfach auch mal probiere, was die Leute empfehlen.
Genau.
Ich habe tatsächlich schon eine andere Lösung im Kopf, aber das muss ich auch noch sehen, ob das funktioniert. Ja, ja, also so feedbackmäßig ist richtig gut und dann die technischen Fragen.
Ja.
Das sind so die zwei größten Sachen.
Jeder Ingenieur hat ein Projekt, was sich jahrelang betreut, verfolgt hat, ja, was nie fertig war, nie zu Ende war. Bei mir zum Beispiel habe ich einen Röhrenverstärker zu Hause, den ich seit 30 Jahren rumschleppe.
Okay.
Es funktioniert, aber ein paar Kondensatoren müssen ausgetauscht werden, damit das Brummen weggeht. Gibt es sowas bei dir auch?
Ich muss glaube ich sagen, nein.
Wow, weil, nee, du die Zeit hast natürlich.
Ja, und weil es ist halt mein Job, das Projekt fertig zu bringen. Es muss halt immer wieder ein neues Video kommen. Ich habe gar nicht den Luxus, irgendwie zu sagen, ich mache das Projekt in einem Jahr.
Ja.
Das ist, und tatsächlich so außerhalb von YouTube mache ich halt eher wenig Projekte selber, weil ich glaube, als Ingenieur, wenn man dann auf der Arbeit ist und zu Hause, hat man vielleicht sein Heimprojekt, aber bei mir sind halt alles Heimprojekte.
Ja.
Und darum, so dieses Lange, was ich mit mir herschleppe, eher nicht. Das mit der Treppe, das verfolgt mich natürlich und das will ich auch noch fertig kriegen, besser machen.
Mhm.
Ich hoffe wirklich dieses Jahr. Ich würde jetzt gern dran arbeiten, aber es ist immer dieses, alle zwei Wochen muss ein Video kommen,
genau,
und das muss natürlich vorbereitet werden und alles. Und da kann es halt nicht sein, dass ich eine Woche nur an dem arbeite, was vielleicht wird oder nicht. Da muss ich immer vorarbeiten, um dann Videos zu haben, um dann erst an so ein Video zu arbeiten.
Genau.
Ja, ist nicht einfach. Aber.
So, welche Videos kriegen bei dir die meisten Likes und Views? Welches Video war am erfolgreichsten?
Das hat man vorhin schon. Also am erfolgreichsten ist ein anderes, aber diese AliExpress-Serie,
ja,
erst neu angefangen vorletztes,
ja,
Jahr, die läuft richtig gut, erschreckend gut. Gefühlt wollen, also die sagen dann, wann kommt die nächste Folge? Aber ich will gar nicht so viele davon machen, weil ich will eigentlich nicht dafür bekannt sein. Ich wollte ja weiterhin Elektrotechnik machen. Aber trotzdem, die ist wirklich die, wo die Leute wirklich drauf warten und dann sofort draufklicken. Und das geht gut. Aber davon abgesehen, ich glaube, mein erfolgreichstes Video ist schon länger her. Das war in meiner Anfangszeit, so vor 7 Jahren war das vielleicht. Da habe ich einen Mikrowellentrafo genommen und in einen Hochstromtrafo verwandelt. Schön Elektroboom-Style.
Ja, genau.
Ja. Es war super.
Nicht dabei verletzt, oder?
Nee.
Dämpflicht davon gekommen.
Ich glaube, das Ziel vom Video war auch, also jedes Video hat irgendwie eine Idee dahinter. Es ist nicht nur, ich will Mist machen, sondern die Idee war halt, ich habe mal ein elektrisches Skateboard gebaut. Und das Problem war dort, ich hatte kein Schweißgerät.
Aha.
Und ich sage, ich muss irgendwie schweißen. Und da habe ich halt rausgefunden, du kannst so einen Mikrowellentrafo nehmen, einfach die Sekundärspule.
Statt ein Schweißgerät zu kaufen,
ja,
ich baue eins.
Baue ich mein Schweißgerät. Hat natürlich nicht geklappt, das war, aber es war unterhaltsam,
ja,
sage ich mal so.
Es gibt auch viele YouTube-Videos, wo einfach Schmarrn erzählt wird, dass man so Energie umsonst erzeugen kann und so weiter. Mhm. Machst du auch so Debunking-Videos auch?
Ja, Debunking-Format ist jetzt auf jeden Fall dabei. Ist auch ein relativ neues Themenformat für mich. Hatte ich vorher nicht gemacht. Aber ich fand es dann ganz spannend, weil es gibt wirklich zu viel Mist da draußen. Also wenn jemand gerne Wissen vermitteln will und da Fehler drin sind, dann passiert das. Aber wenn halt Leute wirklich falsche Schaltungen veröffentlichen, nur um damit Aufmerksamkeit und Klicks und zum Schluss Geld generieren. Oder das Allerbeste ist noch, ich hatte auch neulich jemanden, der hat dann verlinkt auf dem Hersteller, also auf einen Distributor, das verkauft. Und als Affiliate-Link sozusagen kriegt er Geld, wenn Leute da draufklicken. Also kriegt er Geld dafür, dass er Leute verarscht hat mit einer Schaltung, die gar nicht funktioniert.
Genau.
Und da dachte ich mir, das
geht nicht.
Das geht nicht. Und da habe ich einfach mal ein bisschen bloßgestellt. Ich war natürlich immer sehr nett. Also ich gehe nicht unter die Gürtellinie dergleichen, um zu zeigen, das ist absoluter Quatsch. Und kam auch sehr gut an. Also da gibt es jetzt auch schon ein paar einige Folgen mit verschiedenen Themengebieten. Es kommt tatsächlich jetzt ein neues Video raus. Da geht's um Handystörer. Also letztendlich kleine Schaltung, legst du daneben und dann soll dein Handyempfang entweder gestört werden, was noch irgendwie realistisch klang. Aber es gibt auch eine Schaltung, die dein Handyempfang verbessern kann. Ich sage, mit einem 555-Timer kann ich ganz bestimmt meinen Handyempfang verbessern. Naja, genau. Und dann baue ich das halt mal auf, zeige hier, das macht diese Schaltung wirklich. Meistens ist ein Ansatz da von wegen, okay, es könnte, wenn man viel Fantasie hat und rein interpretiert, könnte das so funktionieren.
Ja.
Und dann, also ich weiß das schon nach, dass das Quatsch ist. Und dann habe ich noch für das Video einen kleinen Spektrumanalysator und der zeigt dann auch, hey, hier sind nur Frequenzen, 125 Megahertz waren es und die hören dann 250, 375 und das ist einfach, das ist nicht genug, um Handy irgendwie zu stören.
Genau, ja. Die Zeit läuft fast aus. Ich muss noch eine Frage stellen. Wie du schon weißt, unsere Industrie leidet an einem Fachkräftemangel. Und eigentlich sollte du und ich hinter einer warmen Lötkolbe sitzen bei einer berühmten Firma irgendwo und nicht vor der Kamera, würde manche Leute sagen. Sind wir Teil des Problems oder weil wir eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit für die Industrieunternehmen Teil der Lösung?
Ja, also hast du eigentlich schon beantwortet. Klar, also Öffentlichkeitsarbeit auf jeden Fall dabei. Und gerade bei mir, also ich will mich jetzt nicht selber hier hochheben und sagen, was ich mache, ist ganz toll. Aber ich sehe schon durch E-Mails und durch viele Nachrichten, die ich will nicht sagen täglich, aber bestimmt 2-3 Nachrichten die Woche, wo einfach reinkommt und Leute sagen, ey, ich wusste gar nicht, was ich mit meinem Leben, also wo ich hin will, karrieremäßig, was mir gefällt. Ja. Und dann bin ich auf deine Videos gestoßen und einfach mal probiert. Und das ist genau das, was ich machen will im Leben. Und das verfolgt er dann seit ein paar Jahren, sagt, ich bin jetzt hier in der Firma, ganz hohes Tier, alles dank deiner Videos. Ich sage, was will ich mehr? Also es ist genau das, was ich wollte, den Leuten da zu helfen. Und daher denke ich, ich will nicht sagen, ich produziere hier Fachkräfte, aber ich leite schon Leute, die das Interesse haben, in die Richtung Elektrotechnik und gebe da einen guten Leitfaden. Ja. Und ja, wenn ich jetzt anfange, ich kann gern Lötkolben in der Hand nehmen, also so ist nicht. Ich mache es ja auch wirklich gerne, dieses technische Arbeiten. Aber ob jetzt diese eine Person den Lötkolben nimmt oder diese eine Person 10.000 andere dazu bringt, das zu machen, ich glaube, da ist mehr das Ziel.
Super. Oh, vielen Dank für alle deine Einsichten in der Welt von YouTuber und Creator werden. Ich glaube, es wird viele, viele Leute helfen.
Danke und danke für das Gespräch. War sehr schön.
So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? Isaac Newton schrieb einmal, wenn ich weitergeblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Dies gilt für Ingenieure ebenso wie für Wissenschaftler. Der Austausch von Informationen ist wichtig, weil wir so sehen können, wie andere Leute Probleme lösen. Manchmal können wir dadurch eine Herausforderung angehen, mit der wir an unserem Arbeitsplatz konfrontiert werden. In anderen Fällen können wir die Rolle einer Technologie in der Zukunft extrapolieren. Die Art und Weise, wie wir solche Informationen teilen, hat sich für immer verändert. Man kann den Verlust von gedruckten Applikationsschriften und Datenblättern zwar bedauern, aber sie kommen nicht wieder. Solche Informationen sind jetzt online als PDF, Blogpost und vor allem Video verfügbar. Hierfür brauchen wir auch Ingenieure wie Great Scott, die bereit sind, den Prozess der Entwicklung und Innovation zu zeigen. Es ermöglicht uns, anderen zu ermutigen, sich für das zu interessieren, was wir tun. Dies ist nur einer von vielen Ansätzen, um dem Trend des nachlassenden Interesses an technischen Berufen entgegenzuwirken. Hoffen wir, dass Great Scott und andere wie er uns weiterhin ihre Schultern anbieten, auf denen wir wie Newton stehen können. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gast Great Scott für seine Einsichten in die Welt von der Herstellung von technischen Videos für YouTube. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.